Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist eure Gastgeberin heute Abend, Steffi Orbach.
Hallo Lübeck. Guten Abend. Hallo, wir freuen uns sehr, hier bei euch zu sein in dieser schönen Stadt. Es gibt in der jüngeren Vergangenheit so einige Tage, würde ich sagen, an die können sich ganz viele Leute noch erinnern. Da können ganz viele Leute Geschichten zu erzählen und sagen, ja, ich habe den Tag so und so erlebt, ich war da und da. Und einer dieser Tage ist auch der 13. November 2015. Es war eigentlich eher der Abend dieses Novembertages. Viele Menschen hier bei uns in Deutschland saßen vorm Fernseher. Es lief Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft war zu Gast in Paris, hat gegen die Franzosen gespielt, ein Freundschaftsspiel. Und dann änderte sich dieser Abend ganz abrupt und wurde im Verlaufe des Abends und in der Nacht zu einem traumatischen Moment in der Geschichte von Frankreich. 130 Menschen wurden von islamistischen Attentätern getötet. Fast 700 Menschen wurden verletzt im Stadion, im Konzertsaal, Bataclan, in Restaurants, auf der Straße, in Cafés. Wir haben heute hier drei Menschen eingeladen, die über diesen Abend und über dieses Thema viel erzählen können. Wir haben einen der Sportreporter eingeladen, der damals aus dem Stadion berichtet hat und diesen Abend dort miterlebt hat. Und wir haben zwei Historiker eingeladen, die uns erzählen werden, warum diese Anschläge damals Frankreich getroffen haben, warum diese Anschläge so viele junge Menschen getroffen haben. Und wir würden natürlich auch noch gerne versuchen, herauszufinden, ob es diese Gefahr für uns vielleicht auch hier in Deutschland, in Europa heute immer noch so gibt. Ja, drei Gäste und einen haben wir natürlich auch wie immer dabei.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Schönen guten Abend, Lübeck. Vielen Dank für diesen wunderbaren Empfang. Ihr lebt in einer wunderbaren, schönen Stadt mit ganz vielen tollen Häusern, die ganz toll aussehen, wo man sicher sehr gut wohnen kann.
Ja, das glaube ich auch. So, wir wollen über einen Abend reden, den auch du erlebt hast vor dem Fernseher. Ne?
Und, ja, ich habe genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Ich habe dieses Spiel mir angeschaut und bin so ein verkappter Fußballfan sozusagen. Dachte, das kannst du jetzt mal machen. Und ich habe das dann auch mitbekommen, aber wusste es erstmal überhaupt nicht einzuschätzen. Das ist bei mir so allmählich erst ins Gehirn gesickert. Und dann irgendwann habe ich begriffen, da ist jetzt was ganz Furchtbares passiert. Und die Assoziationen zu Anschlägen wie 9/11 etc., die sind natürlich dann sofort gekommen. Und so war es dann ja letztendlich auch.
Das war ja auch ein Abend, dem eine Geschichte vorangegangen ist. Also es hat ja in der Zeit schon andere Anschläge gegeben. Zumindest waren auch noch andere Anschläge geplant. Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, vor allem Frankreich war auch betroffen davon. Wir gehen mal nur auf das Jahr 2015. Das begann im Januar. Das wissen wir sicherlich auch noch ganz viele hier mit dem Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. Die haben islamkritische Satire veröffentlicht und wurden dann Ziel eines Anschlags. Dann gab es einen Anschlag auf einen französischen Marinestützpunkt in Toulon. Das war nur einen Monat vor den Ereignissen in Paris. Und im Feierabendverkehr von Beirut starben auch als Werk des IS bei einem Anschlag 47 Menschen, 230 wurden verletzt. Dann gab es noch mehrere Dinge, die offenbar verhindert wurden. Es sollte an dem Abend, an dem es in Paris diese Geschehnisse gab, über die wir heute Abend berichten, auch in Amsterdam geben, am Schiphol, am Flughafen. Das ist aber aufgedeckt worden, sodass es dort eben Gott sei Dank zu keinem Anschlag kam.
Lass uns jetzt mal über diesen 13. November reden. Wir haben ja jetzt, werden gleich noch natürlich einen ausführlichen Überblick darüber bekommen, was passiert ist, aber gib uns doch schon mal einen kleinen.
Ja, also das Ganze konzentrierte sich auf das 10. und 11. Arrondissement und eben auf das Stade de France. Die sind im Grunde genommen an 5 verschiedenen Stellen mehr oder weniger zeitgleich gekommen, die Attentäter, islamistisch motiviert, teilweise mit Schusswaffen, teilweise haben sie Massaker verübt mit Geiselnahmen, teilweise gab es Selbstmordanschläge mit Sprengstoffwesten. Und die beiden, oder das Bekannteste, was passiert ist, war das, der Anschlag auf das Theater Bataclan. Da gab es dieses Konzert, was wir gleich auch noch genauer hören werden. Mhm. Und eben das Fußballspiel. Im Stade de France waren ungefähr 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die dieses Freundschaftsspiel sich anschauen wollten. Und da ist es zu 3 Explosionen gekommen. Die Details werden wir jetzt auch gleich noch hören. Aber wenn die Attentäter dieses Ziel erreicht hätten, was sie sich da vorgenommen haben, das wäre tatsächlich eine absolute Katastrophe geworden, mit mehreren 100, vielleicht sogar 1.000 Toten.
Ja, es gab auch noch Anschläge auf Bars und Restaurants mitten in der Stadt.
Genau, und da kamen die Attentäter offenbar mit einem Auto und haben mehr oder weniger, so scheint es jedenfalls von außen betrachtet, wahllos auf Passanten, auf Besucher von Bars und Restaurants geschossen, auf Leute, die am Straßenrand stehen oder standen. Und die Drahtzieher dieser ganzen Geschichte, das war eindeutig der IS. Es gab hinterher ein Bekennerschreiben und am Abend oder in der Nacht war dann klar, 130 Tote und 683 Verletzte.
Man kriegte ja erst tatsächlich im Laufe des Abends so nach und nach mit, was ist da passiert? Du hast ja auch gerade selber beschrieben, irgendwie sickerte das so ganz langsam ein. Wie war das denn bei der französischen Regierung? Wie hat die denn reagiert?
Also die Regierung hat zunächst einmal den Ausnahmezustand verhängt, weil das Ereignis natürlich so erschütternd war, dass sie erstmal das als erste Maßnahme gemacht haben. Es wurde eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen. Und Frankreich beantragte als erstes Land innerhalb der Europäischen Union den Beistand der anderen Mitgliedsländer nach Artikel 42 des EU-Vertrages. Und damit wurde die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Mitglieder der Europäischen Union sozusagen aktiviert, weil man erstmal gar nicht wusste, was da noch kommen sollte und was da passiert war. Man kann wohl sagen, das gesellschaftliche Leben in Frankreich stand still und es ist sozusagen zu einem Traumatag geworden, eben wie zum Beispiel auch 9/11, wo alle Menschen, die das in irgendeiner Form miterlebt und überlebt haben, hinterher von schweren Traumata gezeichnet worden sind. Und das kann man teilweise, glaube ich, jedenfalls auch bis heute noch nachvollziehen.
Wie war das genau am 13. November 2015, ein Abend, der eigentlich ganz normal anfing und nachdem dann aber in Frankreich alles ganz anders war? Mathis Jungblut, der erinnert sich jetzt und nimmt uns mit und wir starten im Stade de France.
Ich weiß nicht, ob Sie das laute Geräusch gehört haben. Wird einmal kurz anders. Klang wie eine Explosion. Leute schauen sich um hier, nichts zu erkennen. Nach einer Bombendrohung gegen das Hotel der deutschen Mannschaft heute.
Es läuft die 18. Spielminute beim Freundschaftsspiel Frankreich-Deutschland. Ein kühler Herbstabend, dieser 13. November 2015. Ein Freitagabend. Die ARD überträgt das Spiel zwischen Weltmeister Deutschland und Frankreich live aus Paris.
Hier hat es gerade einen lauten Böllerschlag vorm Stadion gegeben. Ich hoffe, da ist nichts passiert. Also es war wirklich sehr deutlich hörbar und das ganze Stadion hat hier gerade gebebt.
Die beiden, die ihr da gerade gehört habt, kennt ihr vielleicht von vielen ARD-Fußballübertragungen. Der erste, Tom Bartels, ist fürs Fernsehen im Stadion. Holger Dahl berichtet für den Hörfunk. Sie sitzen im Stadion, als die Terrornacht von Paris beginnt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer Sondersendung der Tagesschau. In Paris sind bei mehreren Anschlägen heute Abend mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. In der Nähe des Fußballstadions gab es mehrere Explosionen. In der Pariser Konzerthalle Bataclan wurden offenbar etwa 100 Menschen als Geiseln genommen. Laut Polizeiangaben gab es zudem mehrere Schießereien.
An diesem Freitag herrscht Chaos in Paris. Eine undurchsichtige Gemengelage. Vieles passiert gleichzeitig, es ist schwer, den Überblick zu behalten. versuchen wir den Abend zu rekonstruieren.
21.17 Uhr.
Im Stade de France sitzen 80.000 Menschen. Unter ihnen der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Staatspräsident François Hollande. Ein Angreifer versucht am Eingangstor D ins Stadion zu kommen. Ein Sicherheitsmann kontrolliert ihn und sieht eine verdächtige Weste. Daraufhin flüchtet der Attentäter und sprengt sich vor dem Tor in die Luft. Die erste Detonation. Ein Mensch stirbt.
21.21 Uhr.
Ein zweiter Selbstmordattentäter sprengt sich vor dem Eingangstor H in die Luft. Vorher versucht auch er ins Stadion zu kommen. Ein dritter Mann zündet während der Halbzeit einen Sprengsatz knapp 300 Meter vom Stadion entfernt.
Sehen Sie es mir nach, aber das ist eine extrem beklommene Situation, in der ich jetzt gerade zu Ihnen spreche. Es läuft ein Fußballspiel, aber es hat viele Ereignisse gegeben rund um dieses Stadion. In der ersten Halbzeit hat es hier drei Detonationen gegeben. Deshalb werden die Zuschauer hier im Moment nicht aus dem Stadion gelassen.
21.25 Uhr.
Währenddessen fährt im Zentrum der Stadt ein schwarzer Seat Leon durch das 10. Arrondissement. Drin sitzen mehrere Angreifer mit geladenen Kalaschnikows. Sie halten an einer Kreuzung, schießen auf die Außenplätze eines Cafés und auf ein anderes Restaurant. Mindestens 15 Menschen sterben. Dann geht's weiter mit dem Auto, 400 Meter die Straße runter.
21.32 Uhr.
Sie halten an einer anderen Kreuzung. Ein Café, ein Restaurant und ein Waschsalon werden beschossen. Mehrere Menschen verlieren ihr Leben. Die Attentäter sind immer noch in ihrem alten Seat unterwegs. Während der Fahrt töten sie einen weiteren Fußgänger.
21.36 Uhr.
Sie kommen an der Bar La Belle Equipe an und schießen aus ihrem Fahrzeug auf die Gäste. 19 Menschen werden getötet.
21.40 Uhr.
Ortswechsel. Im 11. Arrondissement geht Ibrahim Abdeslam in ein beliebtes Café, gibt eine Bestellung auf und sprengt sich dann in die Luft. Die Bombe explodiert nicht vollständig, sie verletzt aber trotzdem viele Menschen. Das sind die Eagles of Death Metal, eine Band aus den USA. Sie spielt an diesem Abend ein Konzert im Bataclan. 1500 Gäste sind im Konzertsaal. Um 21.50 Uhr steigen drei Attentäter aus einem VW Polo, erschießen zwei Männer und dringen durch die angrenzende Bar in das Bataclan ein. Sie schießen im Konzertsaal um sich und werfen Handgranaten in die Menge.
Man hat sich wirklich gedacht, ich sterbe jetzt, hoffentlich tut's nicht weh.
Ich war mir fast durchgehend sicher, wir überleben das nicht.
Sind dann in den Backstage-Raum gegangen und haben uns da verbarrikadiert mit 30 anderen Leuten. Dann haben die versucht reinzukommen und wir haben alle gegengedrückt. Dann wurde geschossen, es ist explodiert.
Einer der Attentäter wird von der Polizei erschossen. Die Einsatzkräfte müssen sich dann aber zurückziehen und warten auf Verstärkung. Das Bataclan hat eine Empore, auf der nehmen die restlichen zwei Attentäter Geiseln.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime,
Frankreichs Präsident Hollande wendet sich an die Nation, spricht von einem Terrorakt und ruft den Notstand aus.
0.20 Uhr.
Spezialkräfte greifen im Bataclan zu. Als die Angreifer das bemerken, töten sie sich selbst mit einer Sprengstoffweste. Im Bataclan werden fast 90 Menschen ermordet. Um kurz vor 1 Uhr an diesem 13. November 2015 ist der Schrecken in Paris vorbei.
Mathis Jungblut hat den Abend des 13. November 2015 zusammengefasst. Danke. Ja, und wir haben ihn gerade schon kurz gehört. Sportreporter Holger Dahl war für die Radiowellen der ARD im Stadion. Jetzt ist er hier. Hallo, Holger.
Hallo.
Hi. Wenn du das so hörst, wie dieser Abend nochmal zusammengefasst wird und du hörst dich auch selbst, wie geht's dir dann, wenn du das hörst nochmal?
Ja, das macht schon was mit mir. Also das war an dem Abend natürlich extrem aufwühlend, wobei ich sagen muss, dass ich da so in dieser journalistischen Position, in der ich gewesen bin, gar nicht so zum Reflektieren gekommen bin. Ich habe einfach erzählt, was gerade passiert und auch die Information weitergegeben, die an mich herangetragen wurde aus den Newsrooms in Deutschland, weil die Lage ja relativ unübersichtlich war. Unsere Paris-Korrespondenten fürs ARD-Netzwerk waren an dem Abend mit im Stadion und die kamen nicht raus. So wurden wir als Berichterstatter an dem Abend auch zu so einer Art politischem Fernrohr aus Deutschland nach Paris und haben quasi die komplette Berichterstattung dann aus dem Stadion gemacht. Und dann funktionierst du in dem Moment, kommst dann aber in der Nacht nicht zum Schlaf, denkst ein paar Tage drüber nach. Ich bin ein Mensch, der das dann ganz gut abhaken kann. Aber tatsächlich jetzt in der Vorbereitung auf den heutigen Abend kommen natürlich die Emotionen dann auch nochmal wieder hoch.
Ja. Du hast ja, wir haben dich gerade gehört, da hast du gesagt, das Stadion hat gebebt. Mhm. Wann war dir klar, das ist jetzt hier nicht irgendwie ein Knallkörper gewesen, sondern da ist was passiert?
Bei der ersten Detonation ist es schon so gewesen, dass man das gespürt hat. Also ich bin schon lange Fußballreporter, ich habe in Fußballstadien schon häufig auch mit Pyrotechnik und Kanonenschlägen oder Ähnlichem zu tun gehabt. Das ist schon auch laut, aber selten spürbar. Deswegen war das schon ein ganz besonderer Moment bei der ersten Detonation. Aber man redet sich das natürlich auch ein Stück weit schön. Und das, was ich erzählt habe, oder auch Tom Bartels, der kurz neben mir gesessen hat, wir haben uns da auch kurz ausgetauscht, war schon so, dass man gedacht hat, naja, vielleicht ist das auch einfach eine seltsame Wahrnehmung gewesen. Es war einfach ein extrem lauter Böller, der da irgendwo gezündet wurde. Aber mit der zweiten Detonation war eigentlich klar, hier ist jetzt gerade irgendwas Besonderes. Und über unseren Rückkanal nach Deutschland, also mein Job an dem Abend ist es gewesen, für die deutschen Radiowellen dieses Fußballspiel zu übertragen. Mhm. Zwar nicht 90 Minuten am Stück, sondern an so einem Abend kommt dann NDR 2, ruft mich für 2 Minuten ab, dann habe ich kurz Pause, dann kommt WDR 2, Bayern 1, Bayern 3, SWR 3. Und so bin ich quasi in einem permanenten Austausch mit Deutschland und habe dann auch die Redaktionen im Ohr. Und in Deutschland tickerten die Eilmeldungen ja durch.
Ja, also du bist von Deutschland aus informiert worden über das, was in Frankreich
um mich herum passiert. Ja. Genau. Und wir hatten an dem Abend einen Techniker mit dabei, der dann irgendwann sagte, ich guck mal eben, was da draußen los ist. Mhm. Das war natürlich nur eine halb gute Idee. Der ist dann tatsächlich kurz aufgestanden und hat uns dann mit der Information versorgt, die haben dieses Stadion gerade abgeriegelt. Also hier kommt jetzt gerade keiner mehr raus und er hätte einen Ordner gefragt, der extrem angespannt war. Es seien ganz viele Polizisten im Umlauf des Stade de France und spätestens da war klar, das ist jetzt hier ein ganz besonderer Moment.
Hast du Angst gehabt?
Nein, also es klingt vielleicht ein bisschen seltsam. Es hat einen Moment gegeben, das war aber schon nach dem Spiel. Man hat ja irgendwann den Rasen geöffnet fürs Publikum, um auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Und es hat einen Moment gegeben, der Rasen war freigegeben. Andere Zuschauer haben gedacht, sie könnten vielleicht das Stadion verlassen. Und dann sind die raus. Und wir haben oberhalb von so einem Ausgang gesessen. Und da sind Menschen rausgegangen und haben sich dann erschreckt, weil sie offensichtlich vorne von Ordnern wieder zurückgewiesen wurden. Und dann hat so ein Rückstoß gegeben. Ist ja klar, Menschen gehen raus, kommen vorne nicht weiter und die, die vorne stehen, wollen natürlich nicht irgendwie eingeklemmt werden, eingequetscht werden, wollen wieder zurück. Und es rannten plötzlich Menschen wieder in den Innenraum unter uns. Und das war so ein Moment, wo ich kurz gedacht habe, ist da jetzt ein Attentäter, der in dieses Stadion will?
Ja, aber und das war ja alles nach dem Spiel. Ja. Ne? Also das Spiel ist ja ganz normal weitergelaufen und ist auch beendet worden. Und wie haben sich denn während des Spiels die Zuschauer verhalten? War denen auch schon irgendwie klar, hier ist was merkwürdig?
Ja. Also man merkte, dass also mein Informationsstand war, glaube ich, gegenüber den meisten im Stadion immer ein Stück weit vorne, weil ich eben aus Deutschland mit den Informationen versorgt wurde und auch schon wusste, was in der Stadt passierte und auch was ums Stadion passiert war. Aber im Stadion sprach sich das natürlich immer mehr rum über Textnachrichten aus Deutschland. Auch mich, hatte mein Handy an, haben viele Freunde und Bekannte angeschrieben, geht's dir gut, was ist da los? Das ist natürlich schon was, was dann auch alle im Stadion gemerkt haben. Und Mathis hat es ja auch gerade wiedergegeben. Steinmeier war im Stadion, Hollande war im Stadion. Die waren zwischenzeitlich am Anfang des Spiels natürlich auch mal über die Großbildleinwand eingeblendet. Und Hollande war halt irgendwann nicht mehr da. Und da war klar, hier muss jetzt wirklich was Außergewöhnliches sein.
Hattest du eigentlich auch Kontakt zu den Spielern oder irgendwelchen DFB-Funktionären, die da waren nach dem Spiel?
Im Nachgang ja, weil wir Journalisten aus Deutschland auch, also wir waren in so einer Art Sammelbus da, ja, und wir sind genauso wie die Mannschaft erstmal im Stadion, ich will nicht sagen festgehalten worden, aber die deutschen Sicherheitskräfte, die dann auch die Verantwortung übernommen haben für die Mannschaft, fühlten sich auch für uns verantwortlich und haben gesagt, die Lage draußen ist gerade aus unserer Sicht unübersichtlich, ihr bleibt hier im Stadion, und wir haben dann zum Teil im Spielertunnel neben den Spielern gestanden.
Wie lange warst du dann noch im Stadion? Wann konntet ihr da wieder raus?
Ich war aus der Erinnerung raus, würde ich sagen, so bis 2:30 im Stadion. Die Mannschaft ist ja gar nicht mehr wieder zurück ins Hotel gefahren, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Die sind noch länger da geblieben und sind dann direkt zum Flughafen.
Und wie ging für dich der Tag dann oder die Nacht dann weiter?
Relativ schlaflos. Auch so ein bisschen mit dem Gedanken, wie kommen wir hier morgen aus dieser Stadt wieder raus? Ist die jetzt abgeriegelt? Wird es irgendwie einen Verkehr rausgeben? Stürzen sich jetzt alle irgendwie auf den Thalys-Leihwagen, um Paris zu verlassen? Das war so die Sorge. Und dann ging aber am nächsten Tag eigentlich alles so wie geplant. Also ich bin dann mit dem Thalys wieder zurück, mit der kompletten ARD-Crew. Und aus der Erinnerung heraus, meine Kinder waren damals noch ziemlich klein und meine Frau hat sich früh ins Bett gelegt, die haben das Spiel gar nicht mehr geguckt. Okay. Das war für mich super, ja, weil so dieser Draht besorgte Familie zu Hause weggefallen ist. Ich hatte Kollegen dabei, bei denen das nicht so gewesen ist und die, glaube ich, unter größerem emotionalen Druck standen als ich an dem Abend.
Wie ging das denn dann beruflich weiter? Also du hast ja, weiß ich nicht, am Wochenende drauf, nehme ich mal an, wieder in einem Stadion gestanden, jetzt wahrscheinlich nicht beim Länderspiel, aber in der Bundesliga irgendwo. Hast du das noch irgendwie mitgenommen dahin? Also wie ging es dir dann dabei? Also reagiert man vielleicht anders auf Geräusche oder war irgendwas anders?
Ja, also man reagiert definitiv anders auf Geräusche. Ich bin ein Mensch, der sowas, glaube ich, ganz gut abhaken kann, auch so ein bisschen aus dem Schicksalsglauben. Mir ist an dem Abend nichts passiert. Man setzt sich ja überall irgendwie Gefahren aus. Aber das ist schon was, wo ich im direkten Umfeld so die ganz großen Menschenansammlungen stärker vermieden habe als vorher. Der WDR bzw. die ARD hat uns allen psychologische Betreuung angeboten. Ich habe zumindest auch einmal mit einem Psychologen über den Abend gesprochen, hatte aber den Eindruck, und das würde ich auch heute bestätigen, das ganz gut verarbeitet zu haben. Ich bin in der Folge 3-4 Mal im Stade de France gewesen, unter anderem im letzten Jahr bei den Olympischen Spielen mehrfach. Und das bleibt natürlich ein besonderer Ort, der irgendwas mit einem macht. Das wird für immer so bleiben.
Und jetzt ist das Ganze 10 Jahre her. Ist das für dich jetzt dann auch abgeschlossen oder gibt es auch heute, 10 Jahre später, immer noch Momente, die dich irgendwie an diesen Tag erinnern?
Ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, das gilt für viele andere auch und dafür muss man ja gar nicht dabei gewesen sein, sondern es reicht ja auch, das am Fernsehen verfolgt zu haben oder sonst so. Ich gehe nicht mehr so unbefangen zu Großveranstaltungen. Ich glaube, ich habe immer noch mal ein besonderes Augenmerk auf Menschen um mich rum. Ich nehme Sicherheitskräfte anders wahr, also gerade das Sicherheitskonzept bei den Olympischen Spielen in Paris, also vom Stade de France. Ich habe ja nur genaue Erinnerungen, wie es damals war. Da habe ich natürlich Polizei wahrgenommen vor 10 Jahren, aber nicht so intensiv. Jetzt bei den Olympischen Spielen, also um das Stade de France herum, gibt es so Ringstraßen und bei den Olympischen Spielen waren schon 2 Ringe vorm Stade de France extremst abgeriegelt mit Sicherheitskräften, die auch wenig Spaß verstehen. Und das sind natürlich alles Konsequenzen aus dieser Zeit.
Sportreporter Holger Dahl war das. Er war am 13. November 2015 im Stade de France und hat den ganzen Abend bis in die Nacht hinein berichtet. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Matthias, die Anschläge von Paris gehen auf das Konto des IS, des Islamischen Staats. Was genau ist der IS?
Naja, es ist zunächst einmal eine Terrorgruppe. Und diese Terrorgruppe will und wollte alle Ungläubigen bekämpfen, Menschen wie Staaten. Also alle Nicht-Muslime auf dieser Welt, sozusagen sind ihre Gegner, werden zu Feinden des Islam erklärt. Und damit kannst du natürlich deinen eigenen Leuten gegenüber so eine Art ideologischen Überbau bilden, unter dem du dann alles subsumieren kannst, was du gerne machen möchtest, was du bekämpfen möchtest. Sie wollten einen eigenen Staat haben, der sich vor allem auf Syrien und den Irak konzentriert hat, mit der Begründung, die anderen haben das ja auch, also brauchen wir das auch. Und um das eben zu erreichen, diesen eigenen Staat, müssten die Invasoren, so wurden sie genannt, und Aggressoren aus dem Irak oder aus Syrien eben vertrieben werden. Und damit zeigt sich eben diese Ideologie sozusagen, gegen die man schwer argumentieren kann man sowieso nicht, aber das ist ein in sich geschlossenes Gedankengebilde gewesen. Und das wurde dann nochmal überhöht mit andauernden Hinweisen auf die mittelalterlichen Kreuzfahrer, die sozusagen diesen ganzen Schaden angerichtet haben und gegen die es nun ging.
In welchen Ländern war denn der IS im Mittleren und Nahen Osten aktiv damals?
Ja, also das ging um den Irak und Syrien. Natürlich, das ist eine Gemengelage, da werden wir sicher gleich noch mehr zu hören, dass sie halt natürlich auch in anderen Staaten aktiv waren. Aber ich will noch mal so ein Beispiel heraussuchen. Da wird auch klar, dass das nicht einfach nur ein Problem des Mittleren oder Nahen Ostens ist oder war, sondern eben auch eins der Europäer. Es hat mal ein Video des IS gegeben. Da sah man einen martialisch verkleideten, mit vielen Waffen behängten IS-Kämpfer, der etwas unbeholfen so von einem Bein auf das andere sprang. Und dabei wurde natürlich auch die entsprechende Musik gespielt. Und darunter war dann getextet, er würde über eine Grenzlinie springen, die seinerzeit gezogen wurde vom Sykes-Picot-Abkommen. Da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht. Das wollen wir jetzt nicht alles im Einzelnen aufklären und aufdröseln. Aber mit diesem Sykes-Picot-Abkommen haben sich zwei europäische Kolonialmächte, nämlich Frankreich und England, einen großen Teil des untergegangenen Osmanischen Reiches aus dem Ersten Weltkrieg sozusagen unter den Nagel gerissen und untereinander aufgeteilt. Und genau das wollten sie jetzt sozusagen revidieren. Das ist jetzt keine Entschuldigung und keine, ich sag mal, nachvollziehbare Logik, aber das war in deren Gedankengebäude und in deren Vorstellungen eine der vielen Ideen, weswegen sie das machen. Und das ist eben eine, in Anführungsstrichen, Begründung gewesen, weswegen es jetzt gegen eben genau diese Europäer geht. Und das konnte man natürlich im eigenen Lager wunderbar propagandistisch ausschlachten.
Den IS, den wollen wir uns jetzt mal was näher angucken mit Dr. Guido Steinberg. Er ist Experte für islamistischen Terrorismus. Hallo Guido, schön, dass du da bist. Guido, mal grundsätzlich, wer steckte hinter dem IS? Wer ist das?
Besonders viele Iraker, besonders viele Syrer. Das hat Matthias schon angedeutet. Und der IS ist eine ganz besondere dschihadistische Organisation. Wir alle wissen mittlerweile, was Dschihadismus ist. Al-Qaida ist eine dschihadistische Organisation. Es gibt einige andere. Und diese Gruppen glauben typischerweise daran, dass sie in einem fast immer währenden Heiligen Krieg, den sie Dschihad nennen, die Feinde des Islam zu bekämpfen haben. Der IS ist nun genauso eine dschihadistische Organisation. Aber er ist besonders insofern, als da noch ein zweites Element mit drinsteckt. Und dieses zweite Element hat mit Religion, mit Dschihadismus, mit Islamismus sehr wenig zu tun. Das sind nämlich Angehörige des Regimes von Saddam Hussein, das 2003 im Irak gestürzt wurde. Im Juni wurden dann die Ba'ath-Partei, die herrschende Ba'ath-Partei und die Armee aufgelöst. Und alle arabischen Sunniten, die vorher in den Sicherheitskräften gedient haben, hatten daraufhin keine Chance mehr auf eine Anstellung im irakischen Staat. Von denen gehen dann ganz, ganz viele in den Aufstand gegen die Amerikaner, schließen sich der Vorgängerorganisation des IS an. Und das führt dazu, dass in den Reihen des IS, besonders in den Führungsrängen, ganz viele, teils recht hohe Offiziere des Regimes von Saddam Hussein dienen. Und die sorgen dafür, dass diese Organisation eben nicht nur eine gewöhnliche Terrorgruppe ist, die erfolgreich Anschläge verübt, sondern die bauen auch fast einen Staat auf, die versuchen, ein modern strukturiertes Militär aufzubauen und die bauen sogar eine Geheimpolizei auf, die unter anderem eine kleine Abteilung hat, die sich um Anschläge im Ausland kümmert. Und die sehen wir dann in Paris am Berg.
Du hast jetzt gerade von ganz, ganz vielen gesprochen. Wie viele Menschen gehörten denn zum IS? Kann man das irgendwie fassen, damit wir uns mal so ein Bild machen können, wie groß diese Organisation war?
Ja, die Organisation war viel größer als alle anderen dschihadistischen Gruppierungen, die wir bis dahin kannten. Al-Qaida, das waren immer so ein paar tausend Mann, selbst in der Hochzeit. Wir reden in der Forschung in der Regel von so etwa 30.000 bis 40.000 Kämpfern innerhalb der Organisation, plus Frauen, plus Familienangehörige, plus Hilfstruppen, so in den Jahren 2015, 2016. Ich muss allerdings gestehen, ich habe so in den letzten Monaten alte interne IS-Listen, Gehaltslisten bekommen. Daraus geht hervor, dass die Zahl wahrscheinlich viel größer war. Allein im Irak, alleine in der Provinz Mosul hat der IS 2016 30.000, 40.000 Mann unter Waffen gehabt. Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahlen viel höher liegen, als das in der Forschung bisher bekannt ist.
Ja. Lass uns auf die Anschläge jetzt gucken von Paris. Was wollte der IS denn mit diesen Anschlägen dort in dieser Stadt, in diesem Land bezwecken?
Ja, zunächst mal sind die Anschläge von Paris die größten, die aufsehenerregendsten, die der IS zumindest in der westlichen Welt verübt hat. Und das hat etwas damit zu tun, dass der IS sich in Konkurrenz mit Al-Qaida befindet. Al-Qaida, er will eigentlich diese Organisation beerben als Marktführer in der dschihadistischen Szene. Und wer so richtig an die Spitze will unter Dschihadisten, der muss natürlich Attentate in der westlichen Welt verüben. Am besten so folgenreich wie die vom 11. September 2001 in Washington und New York. Das schafft der IS allerdings nicht. Er schafft es nicht mehr, Personal nach Amerika zu bringen. Und deswegen nimmt er sich einen Staat heraus, der vielleicht fast so gut ist. Und das ist der Grund für die Attentate von Paris. Man muss dann trotzdem noch einmal ein bisschen tiefer graben, um zu verstehen, warum genau Paris. Und man kann, wenn man dschihadistische Organisationen beobachtet, feststellen, dass die überall dort Anschläge verüben, wo sie Personal haben. Und beim IS ist es nun mal so, dass unter den ausländischen Kämpfern die Franzosen und die Belgier sehr, sehr stark sind. Das sind fast alles marokkanischstämmige und tunesischstämmige und einige algerischstämmige Franzosen und Belgier. Und es ist aus dieser Logik heraus fast folgerichtig, dass der IS so eine ganz große Abneigung gegenüber Frankreich entwickelt und dann dieses Personal, was ortskundig ist, auch nutzt, um Attentate in Belgien und Frankreich zu verüben. Wir dürfen nicht vergessen, die Attentate wurden verübt vorwiegend von Belgiern. Es ist ein belgisches Attentat in Frankreich, aber wir haben es da mit einem Gefahrenraum zu tun. Und es ist ganz typisch, wenn man sich die Anschläge auch anguckt, dass die erfolgreich dort sind, wo die Ortskundigen, die Einheimischen zuschlagen, nämlich am Bataclan, nämlich bei den Restaurants im 10. und 11. Arrondissement, aber nicht am Stade de France, da waren die Iraker und die Syrer unterwegs und die kamen zu spät, glücklicherweise, und haben deshalb keine Menschen mehr an den Toren angetroffen und konnten deshalb niemanden mehr töten.
Es waren ja nicht nur Ortskundige, sondern es waren ja auch noch mehr oder weniger Gleichalte, glaube ich, ne? Also die Attentäter waren relativ junge Männer und auch die Opfer dieser Anschläge waren jetzt keine Jugendlichen, aber doch sehr junge Erwachsene, also Anfang der 30er Jahre. War das auch ein Anschlag speziell auf diese Altersgruppe?
Ja, zunächst mal zu den Attentätern, die kommen fast alle aus Molenbeek, einem Viertel in Brüssel, und die kannten sich zum Teil auch schon vor den Anschlägen und sind dann gemeinsam nach Syrien gegangen, beziehungsweise haben dann zusammen in Brüssel abgehangen, wenn sie nicht nach Syrien gegangen sind. Und als sie dann die Attentate verübt haben, haben sie sich so ein bisschen an dem orientiert, was Dschihadisten in der Regel machen. Wenn sie nicht gerade die Gelegenheit bekommen, in Flugzeuge zu steigen und das World Trade Center in die Luft zu jagen, greifen sie gerne Sportveranstaltungen an. Wir haben immer wieder Anschlagsplanungen auf Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften.
Auch Live-Übertragung wahrscheinlich, ne? Weil sie wissen, sie können damit natürlich sehr viel gesehen werden.
Ja, ganz besonders wichtig. Mhm. Zweitens Konzerte. Es gibt immer wieder Planungen für Anschläge auf Konzerte. Denken Sie nur an Taylor Swift letztes Jahr in Österreich. Auch das gibt es immer wieder. Also die Ziele, die sie ausgewählt haben, die waren in gewisser Weise die normalen Ziele. Naja, und wen trifft man an bei einem Rockkonzert? Das sind in der Regel Leute so zwischen 20 und 40. Und die hat es dann auch unter den Opfern besonders viel getroffen.
Es hat ja fast zeitgleich an unterschiedlichen Stellen in der Stadt diese Anschläge gegeben. Das setzt ja eigentlich eine gewisse gute Planung voraus. Wer hat das alles geplant?
Ja, ich habe es eben schon gesagt. Der IS ist eben keine gewöhnliche Terrorgruppe. Das sind nicht irgendwelche Leute, die zurückgeschickt werden, sondern diejenigen, die diese Anschläge organisieren, gehören zu der Abteilung für externe Operationen der Geheimpolizei des IS. Der IS hatte ein regelrechtes Geheimpolizeiministerium mit Hunderten, vielleicht Tausenden Angestellten. Und da gab es diese Abteilung, die in unterschiedliche Unterabteilungen unterteilt war für Anschläge. In Frankreich und Belgien gab es eine, Anschläge in Deutschland, Anschläge in der Türkei, Anschläge im russischsprachigen Raum. Und letzten Endes sehen wir dort die Geheimpolizei am Werk. Der Rädelsführer Abdelhamid Abaoud aus Belgien war ein hochrangiger Offizier der IS-Geheimpolizei. Und da sieht man wieder, da ist etwas anderes am Werk als Al-Qaida.
Es hat angeblich der IS zum Zeitpunkt dieser Anschläge ein großes Vermögen auf dem Konto des IS gegeben, nämlich von rund 2 Milliarden US-Dollar. Woher kam dieses Geld?
Ja, wir sind im Jahr 2015. Der IS hat den Islamischen Staat im Juni 2014 ausgerufen, hat damals große Teile des Nordwest-Irak und große Teile Ostsyriens erobert. Und da hat er ganz viel Beute gemacht. Unter anderem, um nur ein Beispiel zu nennen, hat er die Filiale der Nationalbank in Mosul ausgeräumt. 300 Millionen Dollar soll er dabei erbeutet haben. Man darf auch nie vergessen, der Irak ist ein Land, das nicht gut funktioniert, aber es ist ungeheuer reich aufgrund der Ölvorkommen und auch der Gasvorkommen im Land. Und Beute war ein Thema, Einnahmen aus dem Ölverkauf. Es gab noch Zahlungen der irakischen Regierung an ihre Verwaltungsangestellten in Mosul. Es wurden Steuern erhoben, Zölle. Und es ist tatsächlich so, der IS ist die reichste Terrororganisation der Weltgeschichte, zumindest soweit ich das überblicken kann. Und deswegen gab es auch nie Probleme bei der Finanzierung dieser Attentate, wobei man sagen muss, dass insgesamt auch die Kosten von Paris nicht so hoch waren.
Wir wollen später in der Folge noch über die heutige Bedrohungslage durch islamistische Attentäter, durch den IS möglicherweise sprechen, aber dich würde ich doch noch kurz am Ende gerne fragen, wie hat sich der IS in den letzten 10 Jahren verändert?
Na, zunächst einmal hat er sein Gebiet verloren, sein Staatsgebiet. Wie der Name sagt, wollte er immer ein Staat sein. Und zwar hier und jetzt. Und islamisches Recht muss immer sofort und zur Gänze durchgesetzt werden. Und dieses Staatsgebiet im Irak und in Syrien, das hat der IS verloren. Spätestens im März 2019 mit der großen Niederlage in Ostsyrien in Barus. Aber die Organisation hat vorgesorgt, sie hat Ableger aufgebaut. Und zwar in ganz vielen Teilen der islamischen Welt. Unter anderem in Burkina Faso, in Niger, in Somalia, in Mosambik, in Kongo, in Afghanistan, auf den Philippinen. Und diese Organisationen, die sich immer noch IS-Provinzen nennen und die wahrscheinlich immer noch einer zentralen Kontrolle unterstehen, die führen jetzt das Werk des IS im Irak und Syrien fort. Besonders stark ist in den letzten Jahren der IS in Afghanistan geworden unter dem Namen IS Khorasan. Und viele der Attentate oder Attentatsplanungen, die wir hier in Europa in den letzten Jahren hatten, die gehen genau auf diese Organisation zurück. Das letzte große Attentat des IS Afghanistan war das vom März 2024, Sie werden sich auch alle erinnern, in Krasnogorsk nahe Moskau, auch ein Konzert, auch weit über 100 Tote. Also in gewisser Weise ein ganz ähnlicher Vorgang. Allerdings jetzt wahrscheinlich geplant und organisiert aus Afghanistan und nicht mehr wie 2015 aus Ostsyrien.
Dr. Guido Steinberg war das. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, Matthias, also schon vor den Anschlägen von Paris, da hatte sich ja der IS in Syrien und im Irak ausgebreitet, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Es gründete sich dann eine internationale Allianz dagegen, auch gegen das ausgerufene Kalifat. War die erfolgreich?
Ja, letztendlich war sie erfolgreich. Wir haben ja eben schon das eine oder andere gehört. Es ist genau gemacht worden am 5. September 2014 bei einem NATO-Gipfel in Wales. Dort wurde eine internationale Militärallianz gegründet, an der sich auch die Bundesrepublik beteiligt hat, die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien und so weiter, also sehr viele Staaten. Aber es hat eben eine Weile gedauert, bis diese Militärmaschinerie ins Laufen kam und dann letzten Endes auch den IS besiegt hat. Und Ende Oktober 2019 gab US-Präsident Donald Trump bei seiner ersten Amtszeit den Tod von Abu Bakr al-Baghdadi bekannt. Und damit war eben der Anführer des IS getötet. Und das war natürlich nicht nur für Donald Trump, aber auch für andere ein Sieg, ein militärischer Sieg.
Ja, also militärischer Sieg gegen den IS, aber der IS ist nicht verschwunden dadurch.
Also ich bin mir ganz sicher, das ist auch historisch gut zu belegen, dass du mit einem militärischen Sieg eine Idee nicht tötest. Das können wir wirklich an vielen Beispielen aus unserer eigenen Geschichte sehen und das, glaube ich, ist in diesem Falle auch so. Der IS, das haben wir ja gerade gehört, hat seine Ableger gebildet. Er wird irgendwo im Untergrund möglicherweise weiter existieren. Er nutzt natürlich das chaotische Umfeld, das sich im Mittleren und Nahen Osten ausgebreitet hat. Schau dir heute Gaza an, schau dir den Nahen Osten an. Auch die beiden schon genannten Syrien und Irak, aber eben auch Libyen, wo du einfach sagst, diese Staaten sind kaum noch regierbar. Und dennoch, natürlich ist diese Organisation schwer geschwächt und nicht mehr so schlagkräftig wie früher. Aber dass sie komplett von der Bildfläche verschwunden ist, das glaube ich nicht.
Wie ist denn die Bedrohungslage durch den IS heute? Das will ich jetzt besprechen mit Dr. Behnam Heidenreuther. Seid. Er ist Islamwissenschaftler, er ist Buchautor und er ist Leiter der Forschungsstelle für strategische Polizeiforschung der Polizei Hamburg. Hallo Behnam. Moin. Behnam, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Hat der Westen damals in der Hochzeit des IS angemessen reagiert auf die Anschläge von Paris?
Ja, ich glaube, für ganz Europa kann man natürlich schlecht sprechen, 27 Mitgliedstaaten, aber es gab natürlich auch eine gesamteuropäische koordinierte Reaktion auf diese Anschläge. Es wurde eben schon gesagt von Matthias, Frankreich hatte sich nach den Anschlägen auf Artikel 42 der europäischen Verträge berufen, nach einem bewaffneten Angriff. Sie hätten sich im Übrigen auch auf Paragraph 222 berufen können, ein terroristischer Anschlag, wo ebenfalls die nationale oder die europäische Solidarität einberufen werden könnte. Sie haben es aber nicht gemacht, weil sie darin eine Kriegshandlung gesehen haben. Hollande hat es sehr deutlich gemacht nach den Anschlägen. Er hat sofort von einem kriegerischen Angriff gesprochen, nicht von einem terroristischen. Und das hat natürlich dann in der Militärlogik weitergeführt dazu, dass dieser Bündnisfall in Anführungszeichen innerhalb Europas ausgelöst wurde. Das ist das eine. Man mag darüber streiten, ob da die militärische Logik die richtige ist oder nicht. Man hätte es auch polizeilich abarbeiten können. Aber wenn wir uns mal vergegenwärtigen, was 2015 tatsächlich los war im Irak und in Syrien, dann war das schon ein vollends entwickelter militärischer Konflikt innerhalb dieser Zone, aber tatsächlich, wie auch der Vorredner Steinberg eben deutlich gemacht hatte, der eben auch Europa betraf. Europa hat insofern auch dann angemessen reagiert, als dass in allen europäischen Staaten Stellen in den Sicherheitsbehörden aufgestockt wurden, Präventions- und Deradikalisierungsprogramme viel stärker als zuvor mit Geldern ausgestattet wurden, mal mehr, mal weniger erfolgreich, in Deutschland vielleicht etwas erfolgreicher als damals in Frankreich, bis 2017 zumindest. Aber die Reaktion erfolgte also nicht nur rein militärisch, sondern auch im Bereich Präventionsarbeit, auch im Bereich Gesetzgebung. Zahlreiche Terrorgesetze wurden danach eigentlich erst geschrieben und schnell auf den Weg gebracht. Und insofern erfolgte eigentlich eine gesamtpolitische und gesamtgesellschaftliche Reaktion, die man durchaus als angemessen beschreiben kann.
Hat das denn Auswirkungen auf die Bedrohungslage gehabt? Sind wir heute weniger bedroht von islamistischem Terrorismus, als wir es damals waren?
Die Bedrohungslage hat sich massiv geändert. Ein solcher Anschlag wie damals ist immer noch denkbar. Ich halte ihn aber für eher unwahrscheinlicher heute. Wenn wir uns einfach mal die Statistiken ansehen, dann sehen wir, dass in den letzten 5 Jahren 93% der tödlichen Anschläge in Europa von Islamisten begangen auf das Konto von sogenannten Einzeltätern ging. Das sind Leute, die ohne großes Netzwerk arbeiten, die relativ niedrigschwellig an ihre Tat Planung herangehen, sich einfache Ziele auswählen, einfache Tatwerkzeuge wie zum Beispiel Messer wählen und insofern dann auch oft unter dem Radar der Sicherheitsbehörden agieren. Ich glaube, diese Bedrohung, die besteht weiterhin. Das haben wir auch 2024 in Deutschland gesehen, nach den Anschlägen von Mannheim und Solingen. Dabei ist die Opferzahl nicht vielleicht allzu hoch im Vergleich gerade mit Frankreich. Dennoch ist die Wirkung dieser Anschläge auf die Bevölkerung natürlich auch eine nicht zu unterschätzende, ja. Denn die Psychologie der Angst spielt da eine ganz entscheidende Rolle.
Klar, weil es so alltägliche Dinge betrifft wie ein Stadtfest in Solingen zum Beispiel.
Richtig. Ne?
Ja. Es gab jetzt kürzlich neue Zahlen, die das Auswärtige Amt bekannt gegeben hat. In Deutschland leben fast 500 IS-Rückkehrer, also Menschen, die sich in Syrien oder dem Irak dem IS angeschlossen hatten, die jetzt wieder hier sind. Was bedeutet diese Zahl? Kannst du uns die irgendwie einordnen? Ist das viel, ja. Ist das wenig?
Es sind erstmal 500 Menschen, die alle beteiligten behördlichen Stellen vor diverse Probleme stellen. Und man muss dazu sagen, dass darunter auch ein nicht ganz unbeträchtlicher Anteil von Frauen ist, teilweise auch Frauen mit Kindern, teilweise auch Kinder, die in der IS-Zeit dort aufgewachsen sind und dann im Jugendalter jetzt wieder zurückkehren. So, und viele dieser Rückkehrerinnen und Rückkehrer landen am Ende vor Gericht. Nicht wenige werden auch verurteilt, auch zu Gefängnisstrafen. Die fallen oft auch gar nicht so lang aus. Aber danach müssen sie natürlich reintegriert, resozialisiert in die Gesellschaft entlassen werden, im besten Fall. Und das ist tatsächlich nicht ganz einfach, insbesondere auch, wenn man sich nochmal auf die Kinder fokussiert und da das Thema Kindeswohl ins Auge nimmt, ist die Frage, wie geht man mit diesen Familien aus IS-Rückkehrern um? Welche Maßnahmen lässt man denen zukommen, so dass sie möglichst keine Gefahr darstellen? Es gibt aber auch noch eine andere Zahl, die auch 500 beträgt, nämlich die Anzahl der Gefährderinnen und Gefährder in Deutschland. Das ist eine polizeiliche Kategorie. Das sind Menschen, denen jederzeit ein Anschlag zugetraut wird. Und diese Zahl beträgt derzeit auch circa 500. Und die ist zurückgegangen von den Hochzeiten ungefähr 2017, wo sie bei 700 bis 800 lag. Das heißt, wir haben da schon ein gewisses Potenzial an Menschen, die möglicherweise auch zu einer terroristischen Tat schreiten würden. Ich glaube aber, die sind relativ gut auf dem Radar der Sicherheitsbehörden. Viel mehr Sorgen bereiten mir eigentlich Leute, die insbesondere in Aufnahmelagern wohnen, unter sehr prekären Situationen, teilweise eine enorme Perspektivlosigkeit empfinden in Deutschland, die auch psychische Störungen entweder entwickeln während dieser Wohnsituation oder sie auch schon mitgebracht haben, die Suchtmittel missbrauchen, die gewaltaffin sind und denen jederzeit auch eine anlasslose Gewalttat im öffentlichen Raum zuzutrauen ist.
Wird
und sie sich dann
da
auf den IS berufen.
Schreitet da jemand ein und versucht, das zu verhindern? Gibt es da in diesem Bereich Prävention?
Es gibt Prävention, wenn solche Leute erkannt werden. Ja. Dann gibt es in vielen Bundesländern entsprechende Netzwerke aus Sicherheitsbehörden und weiteren Behörden, die sich Gedanken machen, wie kann man denn diese Leute, wie Behörden sagen würden, bemaßnahmen? Also welche Schritte kann man einleiten, um dieser Bedrohung entgegenwirken zu können? Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass jemand, der noch keine Straftat begangen hat, dass da den Sicherheitsbehörden auch ein relativ kleiner Instrumentenkasten überhaupt zur Verfügung steht, um diese Person weiter betreuen zu können.
Du hast ja selbst auch in der Hamburger Justizbehörde gearbeitet, hast dich mit dem Thema Prävention auch befasst. Wird da denn bei Menschen, die schon mal auffällig geworden sind, genug gemacht in Deutschland, um weiteres zu verhindern?
Ja.
Auch wie du eben gesagt hast, Menschen wieder zurück einzugliedern in die Gesellschaft?
Es werden sehr viele Angebote unterbreitet und es wird auch versucht, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Während der Haft ist das oft einfacher, als wenn sie entlassen werden. Mhm. Während der Haft sind sie an einem festen Ort. Man kann sie mit dieser Auflage versehen, dass sie teilnehmen an entsprechenden Angeboten, die es im Vollzug gibt, gerade auch von freien Trägern, die im Vollzug tätig sind. Und das sind auch sehr gute Angebote, Beratungsangebote, die auf ihre Familiensituationen gelenkt sind oder auf ihre soziale Position auch nach Entlassung, die in Arbeit vermitteln sollen und all solche stabilisierende Faktoren im Blick haben. Das Problem ist dann aber, wenn solche Menschen entlassen werden und tatsächlich nicht mehr daran gebunden sind an diese Auflagen, dann können sie ja frei entscheiden, ob sie so ein Angebot annehmen oder nicht. Und das ist dann ähnlich wie mit anderen entlassenen Straftätern auch. Der Kontakt bricht in den überwiegenden Fällen dann eigentlich auch ab, weil einfach der Bedarf dieser Menschen dann nicht mehr gegeben ist, sich weiter an die Beratungsstelle zu wenden. So, und insofern greifen dann wiederum bei einigen prioritären Fällen natürlich die Maßnahmen der Sicherheitsbehörden. Das geht aber natürlich nicht in jedem Fall und es geht auch nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche, sondern das wirklich nur in ganz, ganz ausgewählten Fällen.
Wir sprechen jetzt gerade viel über die Täter. Wer sind die Täter eigentlich? Was sind das für Menschen?
Ja, das Täterprofil hat sich zuletzt tatsächlich sehr verändert. Wenn wir uns mal die Täter aus Frankreich anschauen, die ja auch teilweise aus Belgien stammten, teilweise aus dem Irak, aus Syrien, dann waren das Männer um die 26 Jahre im Durchschnitt. Zwischen 20 und 30, Täterdurchschnitt war 26 Jahre ungefähr. Dieses Profil hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. Die Täter sind deutlich jünger geworden, in den letzten 5 Jahren circa. Der Trend hat aber schon 2017 ungefähr eingesetzt, so dass wir heute eher über ein Durchschnittsalter von um die 20 sprechen. Das kann auch mal deutlich drunter sein. So, und die Täter radikalisieren sich auch viel schneller. Das heißt, sie sind deutlich schwieriger zu erkennen überhaupt, als es vielleicht noch um 2010 zum Beispiel der Fall war. Dort haben sich Netzwerke gebildet, die Sicherheitsbehörden kannten oft diese Netzwerke, sie wussten ungefähr, was sie tun. Das war alles etwas einfacher zu erkennen, als wenn tatsächlich ein Täter sozusagen aus dem Schatten auf die Bühne tritt und dann die Tat beginnt. Das ist der Albtraum der Sicherheitsbehörden.
Wo kommen diese Täter her?
Auch da hat sich einiges verändert, seit 2015 insbesondere. Man muss sagen, ich sprach das ja vorhin schon an, dass tatsächlich mehr Täter in letzter Zeit aus dem Bereich der geflüchteten Menschen stammen. Es ist immer noch ein extrem kleiner Teil, wenn man es auf die Gesamtzahl der Geflüchteten rechnet. Aber sie stammen eben daher und da muss man sich schon die Frage stellen, warum ist das so? Und wir wissen, dass sowohl die Mehrheitsbevölkerung in Deutschland, aber auch weltweit unterversorgt ist, was die psychologische Betreuungsdichte angeht. Wir bräuchten eigentlich viel mehr psychologische und psychiatrische Unterstützung, auch in Deutschland. Ganz extrem ist dieser Mangel aber tatsächlich bei Geflüchteten. So, da bräuchten wir eigentlich nicht nur eine Auflösung der prekären Wohnverhältnisse, in die diese Menschen teilweise jahrelang unterkommen. Es bräuchte auch eine Hinführung zum Arbeitsmarkt, geregelte Tagesabläufe und eben eine ganz massive psychologische und teilweise auch psychiatrische Unterstützung dieser Menschen, die eine erhebliche Last mit sich bringen, wenn sie nach Deutschland kommen. Und die Last wird hier oft nicht geringer, sondern sie wird oft größer. Gerade wenn es sich um junge Männer handelt, die eben ohne Familie hergekommen sind und die hier vielleicht auch keine soziale Anbindung haben.
Siehst du Deutschland da gerade auf dem richtigen Weg, um das zu erreichen, was du sagst, was gebraucht wird?
Ich glaube, das Problem wurde von vielen Stellen erkannt. Man redet da ganz viel drüber in verschiedenen behördlichen Bereichen und auch in den Bereich der freien Träger. Und man versucht, spezielle Programme zu entwickeln. An einigen Grundproblemen aber scheitern auch zum Beispiel Sicherheitsbehörden oder Präventionsprogramme, nämlich wenn es um Arbeitsvermittlung geht. Diese Leute dürfen oft nicht arbeiten. Und das ist eben die Asylgesetzgebung, an die Sicherheitsbehörden oder andere nicht herangehen können, sondern das kann nur der Gesetzgeber. Genauso ist es mit den Unterkünften. Alle wissen um die Probleme in diesen Unterkünften, aber dort von den Massenunterkünften wegzukommen in dezentrale Strukturen ist extrem schwierig. Da fehlt der Wohnraum, da fehlt das Personal. Das heißt also sozusagen, die Rahmenbedingungen geben das teilweise auch einfach nicht her, um das aufzulösen. Und deshalb glaube ich, muss man auch weiterhin mit dieser Situation leben und einfach versuchen, die Angebote noch präziser zuzuschneiden, noch mehr hinzuschauen, genau auf diese Klientel.
Dr. Behnam Heidenreuther-Seid war das. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, Matthias, so ein Abend, wie es der 13. November 2015 war in Paris, der erschüttert und der traumatisiert eine Gesellschaft, kann man glaube ich sagen. Der hinterlässt Spuren, die auch nicht nach ein paar Jahren einfach so weg sind. Kann man sich gegen solche Terrorakte irgendwie schützen? Was würdest du sagen?
Also ich persönlich bin da skeptisch. Ich glaube nicht, dass das geht, zumal wir jedenfalls im Moment noch in einer liberalen und völlig freien Gesellschaft leben. Aber diese Gesellschaft steht eben unter Druck und zwar möglicherweise auch aus diesem Grund, weil eine autoritäre oder eine auf einen Führer ausgerichtete Gesellschaftsordnung eben schneller irgendwelche Gesetze beschließen kann, die dem möglicherweise wirklich dann entgegenlaufen. Aber wir haben eben schon gehört von Behnam, das ist ein sehr schöner Begriff, wir haben einen relativ kleinen Instrumentenkasten in der Demokratie oder der demokratischen Gesellschaft, es sei denn, wir akzeptieren, dass Dinge beschlossen werden, die eben auch in deine und meine persönliche Freiheit eingreifen. Und dann haben wir eine andere Gesellschaftsordnung. Und das Problem und das Dilemma, in dem wir stecken, ist, wir versuchen einen Spagat. Wir wollen natürlich alle, dass nicht ein einziger IS-Kämpfer hier oder ein islamistischer Terrorist irgendetwas macht. Aber auf der anderen Seite möchten wir auch gerne freien Zugang zu Weihnachtsmärkten haben und nicht immer dicke Betonklötze und schwer bewaffnete Polizisten um uns rum haben und so weiter. Aber das eine geht wahrscheinlich ohne das andere nicht. Und in diesem Sinne glaube ich, das ist wirklich eine ziemlich blöde Situation, in der wir uns da befinden.
Das war eine Stunde History. über die islamistischen Anschläge vom 13. November 2015 in Paris. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästen, bei Holger Dahl, bei Dr. Guido Steinberg und bei Dr. Behnam Heidenreuther-Seidt. Und ich bedanke mich natürlich wie immer ganz herzlich bei dir, Matthias.
Und ich mich bei dir,
wie immer. Und wir bedanken uns bei euch, liebes Lübeck. Es war herrlich bei euch. Vielen Dank.
Dankeschön.